온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아우스 라틴 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 261, dem ersten sommerlichen Onda-Info dieses Jahres. Dazu passt natürlich sommerlicher Cumbia aus Argentinien, genauer von den Cumbia Queers. Neben reichlich Rhythmus haben wir aber auch noch ein paar Nachrichten im Gepäck. Brasilien, das sich mehr und mehr in nationalen Allmachtsvorstellungen verstrickt, ist uns gleich zwei Meldungen wert. Denn dort wird gerade eine besondere Lizenz zum Holzen vorbereitet, die von manchen anscheinend auch als Lizenz zum Töten verstanden wird. In Uruguay dagegen hat das Ley de Caducidad die notwendige Mehrheit nicht bekommen. Damit sieht es weiterhin schlecht aus für die Aufarbeitung der Verbrechen der Diktatur. Aus dem mexikanischen Oaxaca hören wir eine kritische Zwischenbilanz der neuen Regierung von Gabino Cuell. Und unsere Sprachenserie beschäftigt sich diesmal mit dem sagenhaften Zapotekisch. Doch nun erstmal los mit lateinamerikanischer Klimpermusik.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí las cumbia queers representando alegría de la buena. Desde invierno hasta la primavera. Mírala como sube, mírala como que suena. Cumbia nena no es cualquiera, porque quema el mal humor y dice adiós a las penas. Vamos a bailar con las chicas de Ipanema.
Info? Nachrichten.
No se han aceptado las modificaciones introducidas por el Senado. Se comunicará al Senado y a la Asamblea General. Se levanta la sesión.
Uruguay. Am vergangenen 19. Mai sorgte eine Pattsituation von 49 zu 49 Stimmen in der Abgeordnetenkammer dafür, dass das umstrittene Amnestiegesetz Ley de Caducidad weiterhin in Kraft bleibt. Nach einer fast 15 Stunden dauernden Debatte über die Initiative, mit der die Regierung das Gesetz aus dem Jahr 1986 hätte unwirksam werden lassen, ist das Projekt damit gescheitert. Entscheidend für die Niederlage des von der Regierungskoalition Breite Front, Frente Amplio eingebrachten Projektes war das Abstimmungsverhalten des Abgeordneten Semproni, der vor der Entscheidung den Saal verließ und damit für das PAD sorgte. Das Regierungsbündnis FAA hatte die Aufhebung der Amnestie vorgeschlagen, nachdem sowohl der oberste Gerichtshof in Uruguay das Amnestiegesetz für verfassungswidrig erklärte und auch der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte ein Ende der Straflosigkeit gefordert hatte. Die auch als Schlusspunktgesetz bezeichnete bisher geltende Novelle verhindert seit ihrem Inkrafttreten, dass Militärs sich für Menschenrechtsverletzungen verantworten müssen, die sie während der Militärdiktatur von 1973 bis 1985 begangen haben.
Pero reivindico el derecho de los orientales que así pensamos a dar santa sepultura a nuestros muertos, a saber dónde están, a poder llevarles una flor. Y esto es lo que podemos hacer. Imperfecto, erróneo, ustedes digan lo que digan.
In den Jahren 1989 und 2009 hatte sich die uruguayische Bevölkerung jedoch in zwei Referenden bereits gegen die Annullierung des Schlusspunktgesetzes ausgesprochen, weshalb Kritiker im Vorfeld der Abstimmung davor warnten, man könne im Abgeordnetenhaus nicht über die Köpfe der Bevölkerung hinweg entscheiden. Auch der Präsident José Mujica zeigte sich wankelmütig. So sprach er sich zwischenzeitlich gegen die Annullierung des Amnestiegesetzes aus, rief am Vortag der Abstimmung jedoch noch einmal den abtrünnigen Abgeordneten Semproni dazu auf, für das Gesetz zu stimmen und erklärte im Nachhinein sein Bedauern über das Scheitern des Gesetzesprojekts. Bereits im vergangenen Oktober 2010 hatte die Abgeordnetenkammer der Modifizierung von drei Artikeln des Ley de Caducidad zugestimmt, die das Amnestiegesetz faktisch unwirksam machen würden. Diese Modifizierungen sind nun durch die Entscheidung vom 19. Mai hinfällig. Erst im Jahr 2015 kann erneut über eine derartige Initiative verhandelt werden. Die Regierungskoalition Frente Amplio hat eine knappe Stimmenmehrheit von 50 zu 49 Stimmen im Parlament. Durch die Enthaltung des Regierungsabgeordneten Semproni ist die geplante Änderung des Gesetzes gescheitert, die ein Ende der Straflosigkeit in Uruguay eingeleitet hätte. Beobachter sehen nun auch die Stellung der Regierung in Uruguay geschwächt.
Brasilien, Lizenz zum Holzen. Wer denkt, Brasiliens neues Forstgesetz schütze den Regenwald, der ist mächtig auf dem Holzweg. Die lang erwartete Gesetzesnovelle, die vergangene Woche eine erste Lesung im Parlament passierte, ist de facto eher eine Amnestie für illegale Holzfäller als eine Absichtserklärung in Sachen Umweltschutz. Denn das Forstgesetz sieht Straffreiheit für all jene vor, die bis zum Juli 2008 ungenehmigt Wald abgeholzt haben. Damit vermeiden brasilianische Landbesitzer und Forstbetriebe insgesamt die Zahlung von 3,5 Milliarden Euro Geldstrafen und müssen gefällte Bäume nicht wieder aufforsten. Dass fast zwei Drittel der anwesenden Abgeordneten für eine solche Lizenz zum Holzen stimmten, ist zunächst kaum nachvollziehbar. Doch Brasiliens ehrgeizige Wachstumspläne als Agrarexporteur scheinen vielen Parlamentariern wohl bedeutsamer als eine nachhaltige Waldnutzung. Entschiedene Befürworter des Forstgesetzes, wie der Abgeordnete der Kommunistischen Partei Brasiliens, Aldo Reveldo, wittern sogar eine Verschwörung der internationalen Agrarlobby. Die wilde These, mit Greenpeace als Marionette würde der Umweltschutz instrumentalisiert, um der nationalen Entwicklung Brasiliens zu schaden. Neben der mutmaßlichen Marionette Greenpeace unterzeichneten jedoch auch mehr als 200 brasilianische und 43 internationale Organisationen eine Petition gegen das neue Forstgesetz. Bisher ohne Erfolg. Nun muss die Novelle aber im Senat und dann erneut in der Abgeordnetenkammer eine Mehrheit finden. Noch bleibe also Zeit, das Vorhaben zu stoppen, sagt Maureen Santos von der brasilianischen Nichtregierungsorganisation FASI. Sie hofft, dass der drohende Verlust internationaler Gelder für den Regenwaldschutz die brasilianischen Parlamentarier doch noch zurück auf den Pfad der Nachhaltigkeit führen wird.
Brasilien empfängt finanzielle Mittel von internationalen Geldgebern. Viel Geld für den Regenwaldfonds kommt zum Beispiel aus Norwegen. Und da verfolgt man genau die drohenden Rückschritte für den Umweltschutz, den ein solches Forstgesetz bedeuten könnte.
Brasilien, Lizenz zum Töten. Die eben erwähnte Lizenz zum Holzen ist noch nicht endgültig beschlossene Sache. Doch schon machen sich Großgrundbesitzer und Viehzüchter die bevorstehende Amnestie für illegalen Holzeinschlag zunutze, um weiter Fakten zu schaffen. Nach Auswertung von Satellitenbildern ist die Rodung des brasilianischen Amazonas-Urwaldes im Vergleich zum Vorjahr um das Sechsfache angestiegen. Doch scheinbar wird die Lizenz zum Holzen von einigen auch als Lizenz zum Töten verstanden.
Obrigado. Eu vou iniciar a minha palestra contando uma história do local onde eu vivo, do meu município e um pouco da minha história de vida até a data de hoje.
Denn am selben Dienstag, den 24. Mai, an dem die Abgeordnetenkammer die neue Gesetzesnovelle beschlossen hat, wurden José Claudio Ribeiro da Silva und Maria do Espírito Santo da Silva im Südosten des Bundesstaates Pará erschossen aufgefunden. Die beiden engagierten brasilianischen Umweltschützer leiteten das Projekt Agroextractivista Praialta Piraneira, welches sich der nachhaltigen Nutzung des Schutzgebietes im nordbrasilianischen Pará verschrieben hatte. Das Projekt besteht seit 1997 und befindet sich entlang des Stausees des Wasserkraftwerkes Tucurui. 500 Familien bewirtschaften dort eine Fläche von rund 22.000 Hektar, wovon 80% nicht angetastet werden und aus naturbelassenem Regenwald bestehen. Das Ehepaar soll an einer Brücke von einer Gruppe bewaffneter Männer aufgehalten worden sein. Noch an Ort und Stelle seien beide durch zahlreiche Schüsse regelrecht hingerichtet worden. Die beiden haben bereits seit Jahren Morddrohungen erhalten. Beide lebten seit fast einem Vierteljahrhundert in der Region. Zuletzt hatten sie zahlreiche illegale Rodungen in dem Gebiet zur Anzeige gebracht. Die Drohungen sollen von Holzfällern ausgegangen sein, die es auf zahlreiche Baumarten in der Region abgesehen hätten. Vor einem halben Jahr, auf einer Konferenz in Manaus, hatte José da Silva bereits davon gesprochen, dass er bald sterben könnte.
Vivo da floresta. Protejo ela de todo jeito. Por isso, eu sou Eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora.
Heute spreche ich zu euch, doch in einem Monat könnte ich schon verschwunden sein. Ich werde den Wald verteidigen, koste es, was es wolle. Und genau deshalb könnte ich jeden Moment eine Kugel in den Kopf bekommen, weil ich gegen die Holzfäller Anzeige erstatte. Ich werde gefragt, ob ich nicht Angst habe. Ja, ich bin ein Mensch, natürlich habe ich Angst. Doch diese Angst bringt mich nicht zum Schweigen. Solange ich die Kraft habe zu gehen, werde ich diejenigen anklagen, die den Wald zerstören.
Sou ser humano, tenho medo. Mas o meu medo não empata de eu ficar calado. Enquanto eu tiver força para andar, eu estarei denunciando todos aqueles que prejudicam a floresta.
Drei Tage nach dem Mord an Ribeiro da Silva und seiner Frau wurde der 57-jährige Adelino Ramos im Bundesstaat Rondônia überfallen und erschossen. Er hatte ebenfalls vehement gegen illegale Abholzungen gekämpft. Der Wald im Bundesstaat Pará ist besonders von Abholzung betroffen. Das Problem, sagt Roberto Smeraldi, der Gründer von Amigos de la Tierra Amazonia, sei nicht so sehr das Fällen von Edelhölzern, denn davon gäbe es kaum noch welche. Das Problem sei die Rodung des Waldes, der noch übrig sei. Diese Morde finden also zu einem Zeitpunkt statt, an dem sich die Zukunft des Amazonasgebietes mal wieder an einem Scheidepunkt befindet.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Punal. www.npla.de/ponal
Und jetzt noch eine Konzertankündigung. Nein, nein, keine Angst, das ist keine Einladung zu einer Ricky Martin Tournee, sondern zu etwas viel besserem, nämlich der Live la Vida Loca. Und das hört sich auch ganz anders an, wenn Las Cumbia Queers zum zweiten Mal in Europa auf Tournee gehen. Die sechs haben ja bereits im letzten Jahr Begeisterungsstürme ausgelöst, sei es auf Queer-Festivals oder in Cumbia-Clubs. Und nun wollen sie in Europa erst richtig durchstarten. Mit dem Gepäck die neue 7-Inch, die Las Cumbia Queers mit der Band Scream Club aufgenommen haben.
Scream Queers in the Cumbia Club.
Sabes, amor, desde que te perdí en mi mente no hago más que pensar en ti.
Da bleibt kein Auge trocken, wenn Trash Electropop auf Tropy Punk trifft. Und so hört sich das Ganze an. Damit und noch mit viel mehr machen sich Las Cumbia Queers im Juni auf den Weg durch Deutschland, Dänemark, Niederlande, Österreich, Italien und Frankreich. Sie machen Cumbia und sie machen es queer. Was das genau heißt, könnt ihr am besten auf einem ihrer Konzerte erleben. Ob am 7. Juni in Bremen, am 17. Juni in Frankfurt oder am 24. Juni in Berlin ist eigentlich egal. Nur vergessen solltet ihr sie nicht. Weitere Konzerttermine findet ihr unter malavidamusik.net/cumbia-queers.
Für rund 5 Millionen Touristen jährlich steht der mexikanische Bundesstaat Oaxaca auf dem Besuchsprogramm. Nirgendwo sonst ist der koloniale und indigene Reichtum Mexikos besser zu bewundern als hier. Von den 65 ethnischen Gruppen Mexikos sind allein 18 in Oaxaca zu Hause. Doch kaum sonst wo in Mexiko sind so viele Kinder unterernährt, ist die Kinder- und Müttersterblichkeit so hoch wie gerade in Oaxacas indigenen Gemeinden. Oaxaca, einer der drei ärmsten Bundesstaaten Mexikos und einer, in dem die Partei der institutionalisierten Revolution PRI 80 Jahre lang herrschte, gestützt auf Lokalfürsten, die sogenannten Kaziken, auf eine Günstlingswirtschaft, auf eine hörige Justiz und paramilitärischen Terror. Gegen diese autoritäre Herrschaft, geprägt von grassierender Korruption und Günstlingswirtschaft, entwickelte sich 2006 ein Aufstand, getragen von der LehrerInnen-Gewerkschaft Sección 22 und der Volksvertretung der Völker Oaxacas, der APO. Terror durch Pri-Milizen, Dutzende Tote, der Mord an dem US-amerikanischen Medienaktivisten Brad Will und die Niederschlagung dieses Aufstandes durch Bundespolizisten brachten Gouverneur Ulysses Ruiz zwar in Verruf, doch es brauchte das ganz breite Bündnis von ganz links bis ganz rechts, um die Pri bei den Wahlen 2010 tatsächlich zu stürzen. Eine Koalition aus der rechtskonservativen Partei des Nationalen Fortschritts, PAN, des amtierenden Präsidenten Felipe Calderón, der sozialdemokratischen PRD, der Arbeiterpartei PT und dem PRI-Dissidentenbündnis Convergencia brachte mit Gabino Cue den ersten Nicht-PRI-Kandidaten ins Gouverneursamt. Manche in Oaxaca verbanden damit Hoffnung auf tiefgreifende Reformen, auf eine Verbesserung der Lebensumstände und auf Gerechtigkeit. Der neue Gouverneur Gabino Cue bei seiner Amtseinführung am 1. Dezember letzten Jahres:
Oaxaca lebte in Angst. Angst vor einem System der Ungleichheit. Angst vor der Verletzung der Menschenrechte und der ständigen Verfolgung sozialer Aktivisten und Bewegungen. Wir werden keine Rache oder Sündenböcke suchen, aber ich werde auch keine Straflosigkeit dulden. Und es wird keinen Schutz für diejenigen geben, die durch ihre Taten das Vertrauen und den Einsatz der Menschen verraten haben.
Seit 4 Monaten ist Oaxacas neue Regierung nun im Amt. Zu tun ist eigentlich eine Menge. Oaxaca ist Nummer 1 in Mexiko bei Gewalt gegen Frauen, mit Schlusslicht bei Gesundheitsversorgung und Schulqualität, Straßen, Trinkwasser und Stromversorgung sind in marodem Zustand. Angehörige der Opfer der Niederschlagung des Aufstands von 2006 warten auf Gerechtigkeit, während man in der Hauptstadt Oaxaca-Stadt, Universitätsstadt, Weltkulturerbe, Tourismusmagnet und Zentrum sexueller Vielfalt auf ruhigere, liberalere und prosperierende Zeiten hofft. Und die Regierung Gabino Cue präsentiert bereits epochale Veränderungen über Werbespots oder in Form einer Fotoausstellung auf dem Zócalo.
Oaxaca de todos, un gobierno para todos.
Erste Programme zur Armutsbekämpfung, Investitionen in die Infrastruktur, in Bildung, in die Wirtschaft und politische Reformen. Gouverneur Gabino Cue:
Se reformaron casi 30 artículos de la Constitución.
Wir haben fast 30 Verfassungsartikel geändert. Der Kongress als Legislative erhält mehr Rechte gegenüber der Regierung, die Justiz mehr Unabhängigkeit und Mittel. Die Menschenrechtskommission wurde gestärkt. Wir haben Elemente partizipativer Demokratie eingeführt. Amtsträger können nun per Volksabstimmung ihres Amtes enthoben werden. Und sie alle, vom Bürgermeister bis zum Gouverneur, müssen sich nun regelmäßig öffentlichen Anhörungen stellen.
Está la obligatoriedad para tener audiencias públicas para los presidentes municipales, diputados y el gobernador.
Auf diese Reformen ist man stolz im politischen Oaxaca. Auf Bundesebene werden ähnliche Reformen seit Monaten und bislang ergebnislos verhandelt. Doch auf anderen Feldern lassen Ansätze zu Veränderungen auf sich warten. Am anderen Ende des Zócalos demonstriert wieder die LehrerInnen-Gewerkschaft Sektion 22. Noch vor wenigen Monaten maßgeblich am Sturz der PRI beteiligt, kam die erste Krise zwischen Sektion 22 und neuer Regierung schnell. Mitte Februar 2011. Auf Einladung Gabino Cues kommt der mexikanische Präsident Felipe Calderón nach Oaxaca. Dessen Partei, die in Oaxaca mitregierende PAN, ist wegen ihres blutigen Antidrogenkrieges und ihrer wirtschaftlich neoliberalen und ansonsten autoritären Politik alles andere als beliebt in Oaxaca. Es kommt zu Demonstrationen gegen Calderón und in der Folge zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit den Sicherheitskräften. Eine Fortsetzung der PRI-Politik sei das, schimpft Gabriel Maleton Santiago González, Pressesprecher der LehrerInnen-Gewerkschaft Sektion 22. Aber auch an der 100-Tage-Bilanz der neuen Regierung übt der Gewerkschafter Kritik.
Gabino Cue hat versprochen, die Lehre zu respektieren, dass es keine Aggressionen geben würde. Überhaupt hat er überall viel zu viel versprochen, in den Gemeinden, bei den Ärzten etc. Der Gouverneur sagt, dass der Wandel 20 Jahre benötigen kann. Wir verstehen ja, dass man nicht alles über Nacht ändern kann, aber man muss doch zumindest anfangen, auf die Forderungen all der Demonstrationen einzugehen, kleine Sachen anzuschieben. Und dazu haben sie die Möglichkeiten und die Mittel. Aber wir sehen keine Fortschritte. In den Schulen fehlt es immer noch an allem. Seit 3 Jahren warten wir auf die versprochenen Gelder. Es gibt zu wenig Lehrer, zu wenig Mittel für Ausrüstung, Bücher und Uniformen. Gerade in den armen Regionen gibt es immer noch kein Frühstück in der Schule und die Kinder kommen oft ohne etwas im Magen zum Unterricht. Wenn wir aber einen echten Wandel wollen, dann müssen wir in der Bildung anfangen. Deswegen gibt es heute überall und ständig Demos. Und es gibt immer noch Repressionen.
Auch die Ärzte im öffentlichen Gesundheitssystem haben ihre Proteste wieder aufgenommen. Indigena-Vertreter demonstrieren wieder gegen die Bevormundung durch die Politik. Jugendliche und Studenten beschweren sich über die zunehmenden Polizeieinsätze gegen Konzerte und Partys, während die vom neuen Gouverneur versprochene Strafverfolgung der Verbrechen der Pri-Regierungen auf sich warten lässt. Alfonso Cárdenas, Kunsterzieher, Menschenrechts- und Schwulenaktivist, weiß, was viele Leute denken. Auch seine Analyse der Regierungsarbeit ist kritisch.
Ich sehe einen Wechsel von Politikern, aber nicht von Politik. Viele Menschen wollten den politischen Wandel, aber im Alltag reproduzieren sie traditionelle Muster. Wenn man nicht daran arbeitet, gibt es zwar einen Regierungswechsel, aber keine substanziellen Veränderungen. Bislang sehe ich keine große Entschlossenheit, diese Dinge wirklich anzupacken. Und wenn man gerade bei der versprochenen Verfolgung der Verbrechen der Pri-Regierungen nicht langsam Taten folgen lässt, dann gehen die Menschen davon aus, dass sich nichts geändert hat.
Diese traditionellen Muster, die Alfonso Cárdenas anspricht, erschweren auch Anabel López Sánchez die Arbeit. Sie ist die Chefin der stark aufgewerteten Regierungsbehörde der oaxaquenischen Frau, dem IMO. Und gerade an der Situation der Frauen lasse sich gut festmachen, was alles im Argen liegt im Bundesstaat Oaxaca.
Un ejemplo. Derechos sexuales y reproductivos. Una mujer indígena de Coicoyán de las Flores.
Ein Beispiel. Eine indigene Frau aus Coicoyán de las Flores, aus einer der 3 ärmsten Gemeinden Mexikos. Der kulturelle Kontext bedeutet, dass das Mädchen mit 13 oder 14 verheiratet wird. Ihr erster sexueller Kontakt ist die Ehe und ihre Arbeit wird die Hausarbeit sein und bleiben. Sie hat keine Schulbildung, auch weil auf Spanisch unterrichtet wird und nicht in der indigenen Sprache, mit der das Mädchen aufgewachsen ist. Ich frage mich, wie dieses Mädchen die Information und die Fähigkeit haben soll, über ihre sexuellen, reproduktiven und sonstigen Rechte zu bestimmen.
En el ámbito del derecho a la tierra, el 60%, el 80% del territorio en este estado es propiedad social. Esto es
Beispiel 2, das Recht auf Grundbesitz. 80% des Landes sind in kommunalem Besitz, aber über diesen Besitz bestimmen nur die Männer. Wie schaffen wir es, auch Frauen Grundbesitz zu ermöglichen, wenn die Tradition dies nicht vorsieht, nicht einmal wenn der Ehemann stirbt? Beispiel 3. Gewalt gegen Frauen und Zugang zur Justiz. Oaxaca ist der Bundesstaat mit der dritthöchsten Rate an Frauenmorden. Das zeigt, wie schwer das Thema Gewalt gegen Frauen wiegt. Wir wollen, dass familiäre Gewalt als schweres Delikt angesehen wird. Aber wir müssen auch mit den Männern arbeiten, denn es hilft ja nichts, alle Männer in den Knast zu stecken. Wir haben hier also ein kulturelles Problem.
Dass nach 4 Monaten in der Regierung viele in der Zivilgesellschaft bereits ungeduldig werden, kann Anabel López Sánchez verstehen, wirbt aber für den Moment auch um Verständnis.
Wir sind in allen Institutionen gerade erst dabei, den Entwicklungsplan für diese Legislatur auszuarbeiten. Und für 2011 müssen wir noch mit dem Haushalt arbeiten, der unter der letzten Pri-Regierung beschlossen wurde. Aber Indigenas, Gender und Frauen, das sind nun ressortübergreifende Themen, zu denen alle Ministerien und Behörden arbeiten müssen. Wir haben erste Gesundheitsprogramme für Frauen. Es gibt eine neue Staatsanwaltschaft, die sich speziell um Delikte gegen Frauen kümmert. Und hier im Institut haben wir den Bereich, der sich um Opfer häuslicher Gewalt kümmert, stark ausgebaut.
Wir Die ideologischen Gräben innerhalb der Regierung Oaxacas zwischen der rechtskonservativen PAN und der halblinken PRD machen den von der Regierung versprochenen Wandel nicht leichter. Über delikate Themen werde erst gar nicht geredet, konstatiert die Frauenrechtlerin López Sánchez, über ein liberaleres Abtreibungsrecht, über Drogenpolitik, über die Homo-Ehe, über AIDS-Prävention. Andere potenzielle Konfliktfelder sind, wie auf Bundesebene auch, die Sicherheits-, die Sozial- und die Wirtschaftspolitik. Auf dem Zócalo erklingen Anti-Ulises Ruiz-Hymnen. Und dass die PRI vom Thron der Macht gestoßen werden konnte, löst in Oaxaca immer noch Freude aus. Während die PRI hier mit einem Selbstzerfleischungsprozess begonnen hat, scheint die wichtigste Opposition in Oaxaca wieder einmal die sozialen Bewegungen zu sein. Dass diese Opposition zäh und rabiat sein kann, hat sie als StudentInnen, Frauen- und Indigena-Organisationen oder Sektion 22 auch der neuen Regierung bereits bewiesen.
Onda Serie. Ah, la Serie.
La Serie.
Ich bin Raimundo Cruz Miguel. Ich bin Zapoteke aus der Sierra Norte.
Die Sierra Norte ist eine gebirgige Region im Süden Mexikos, im Bundesstaat Oaxaca. In Oaxaca leben 18 verschiedene Volksgruppen. Rund ein Drittel der Einwohner in diesem Bundesstaat, etwa 1 Million Menschen, sind Indigene. Die Zapoteken stellen dabei mit knapp 380.000 Einwohnern die größte Gruppe. Raimundo unterrichtet an der kommunalen Oberschule von Gelatao Zapotekisch. Und wenn er die Hörer vom NPLA in seiner Muttersprache herzlich grüßt, dann klingt das so. Für rund 500.000 Menschen ist Zapotekisch ihre Muttersprache. Sie wird vor allem im Bundesstaat Oaxaca gesprochen. Dort ist sie auch Teil der Lehrpläne in den Schulen und in Gelatao ist Zapotekisch auch Abiturfach. Die Sprache gehört zur Familie der Otomange-Sprachen, ist also recht verschieden von den Maya-Sprachen, die weiter südlich gesprochen werden. Zapotekisch ist zudem eine Tonalsprache, das heißt, je nachdem wie ein Wort betont wird, kann es ganz verschiedene Bedeutungen haben. Raimundo erklärt das an einem sehr einleuchtenden Beispiel.
En el caso de, del peine.
Zur Bürste sagen wir
Buah.
Und Wolke heißt
Buah.
Und wenn wir jemanden sagen wollen
para decir vete.
Hau ab, heißt das
Buah.
Wenn man sich da mal vertut. Wir machen einfach mit einer schlichten Begrüßung weiter. Guten Tag, mein Sohn. Komm herein. Hört sich zum Beispiel so an.
Padiuji, sinje, biu.
Nochmal.
Padiuji, sinje. Biu.
Wem Sprachkurse zu langweilig sind, man kann auch singend Zapotekisch lernen. Zum Beispiel mit dem Song Bule Bule. Lektion 1. Ko heißt Nein. Los geht's. Obendrauf gibt's jetzt mit demselben Song noch Lektion 2. Zählen von 1 bis 8.
Bule, bule. Tobi, chupa, chona, tapa, gallo, sopa, galle, sono.
Nochmal ein bisschen langsamer. 1.
Tobi.
2.
Chupa.
3.
Chona.
4.
Tapa.
5.
Gallo.
6.
Chopa.
7.
Gallo.
8.
Sono. Chona, tapa, gallo, sopa, galle, sono.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.